Deutschlandfunk. Der Tag.
Breaking news tonight, the chaos at the Capitol.
We have some breaking news just into the newsroom, some major news here. 216 to 210 to remove Kevin McCarthy from his position.
This vacancy creates major uncertainty.
Vote the office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
Die Republikaner oder zumindest einige sehr, sehr rechte Republikaner haben den Selbstzerstörungsmodus aktiviert und haben dafür gesorgt, dass ihr Speaker im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy abgesetzt wird. Nicht, dass einen jetzt bei den Republikanern noch irgendwas wahnsinnig groß schocken würde, aber das gab's so tatsächlich noch nie. Müssen wir also drüber sprechen, was bedeutet das für die Republikaner, was bedeutet das für die Handlungsfähigkeit der amerikanischen Politik insgesamt und dann am Ende auch für die Ukraine. Und der Papst hat groß eingeladen zur Weltsynode. Die Erwartungen sind, sagen wir mal, eher so gemischt.
Es sind Laien mit dabei, es sind nicht nur mehr Bischöfe unterwegs. Das wird uns verändern.
Wenn er wirklich Reform möchte, dann muss er die auch klar benennen, durchsetzen und nicht diese Synode in einen, ja, sagen wir mal, Debattierclub verkommen lassen.
Also eine reine Laber-Rhabarber-Veranstaltung oder doch zumindest mal der Versuch echter Basisdemokratie in der katholischen Kirche, vielleicht sogar im Ergebnis auch mit mehr Rechten, zum Beispiel für Frauen oder Homosexuelle. Auch das gucken wir uns an in der Tag am 4. Oktober 2023 und ich bin Josephine Schulz. Hi. Kevin McCarthy hat auf jeden Fall Geschichte geschrieben, mehrfach. Einmal, weil er Anfang des Jahres 15 Wahlgänge gebraucht hat, um zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt zu werden. Und jetzt wieder, weil er nicht mal 9 Monate später direkt wieder abgesägt wurde. Das hat so noch nie stattgefunden und liegt daran, dass 8 republikanische Hardliner gegen ihn gestimmt haben, weil sie der Meinung waren, er habe im Zuge der Gespräche über einen Nothaushalt in den USA, damit ein Government Shutdown erstmal verhindert wird, die Republikaner verraten, weil er gemeinsame Sache mit den Demokraten gemacht habe.
Was treibt diese Rebellen bei den Republikanern an? Da rätseln viele. Also politische Ziele haben die in dem Sinne nicht, sondern sie wollen den Rampenlicht auf sich ziehen. Viele Republikaner, auch Freunde von Donald Trump, bei weitem nicht gemäßigt, sind sehr kritisch gegenüber diese Leute, sagen, die sind nur auf sich selbst orientiert und haben keine Solidarität mit den anderen Republikanern. Aber sie können es machen. Und solange sie so erpressen können, glaube ich, werden sie weiter versuchen, das zu tun.
So interpretiert der Politikwissenschaftler Andrew Dennison die ganze Geschichte. Und wir lassen uns das jetzt alles mal von Doris Simon, unserer Korrespondentin in den USA, noch mal genau auseinandernehmen. Was ist da los bei den Republikanern und was bedeutet das jetzt alles? Hallo Doris.
Ja, hallo.
Diese Republikaner vom rechten Rand, die dafür gesorgt haben, dass Kevin McCarthy abgesetzt wird. Du musst uns noch mal erklären, was sind das für Leute? Worum ging es denen bei dieser Aktion?
Das sind unterschiedliche Leute natürlich, aber eben auch mit unterschiedlichen Hintergründen. Manche sagen immer die Ultrarechten und ich sage eher die Ultrarechten, der rechte Rand der republikanischen Fraktion und die Fiskalradikalen, die auch extrem konservativ sind, aber nicht unbedingt rechts, wie zum Beispiel der Anführer, der jetzt den Sturz des bisherigen Vorsitzenden initiiert hat, Matt Gaetz. Matt Gaetz, wie gesagt, das ist eine ganz schillernde Existenz, der seine Kraft vor allem daraus saugt, immer dem Establishment, dem früheren Establishment der Republikanischen Partei gegen das Schienbein zu treten, möglichst viel Aufmerksamkeit zu haben, hat einige unsaubere Geschichten auch selber am Hacken. Es ist überhaupt erstaunlich, dass er noch Abgeordneter ist. Es gibt da auch Überlegungen bei sehr sauren republikanischen Parteikollegen, ihn möglicherweise jetzt endlich, so deren Ansicht, aus der Republikanergruppe zu verstoßen. Mhm. Aber dann gibt es da auch Leute wie zum Beispiel Tim Burchett. Das ist ein extrem konservativer Abgeordneter aus Tennessee, tiefgläubig, was Matt Gaetz wirklich nicht ist, der jedes Mal sagt, dass er betet, wenn er eine schwere Entscheidung zu treffen hat und der jetzt auch in dieser Sache gesagt hat, sein Herz sei eigentlich mit seinem Freund, wie er ihn nannte, Kevin McCarthy, aber die Vernunft gebot ihm, für seinen Sturz zu votieren, weil er eben mit den Demokraten zusammen eine Übergangsfinanzierung verabschiedet hatte, Kevin McCarthy, damit es nicht zum Government Shutdown kommt.
Aber das heißt, die Motive sind dann durchaus schon andere, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Also eine bunte Mischung an Leuten, die einen, die sich vor allem selbst inszenieren wollen, die anderen, die aufgrund ihrer politischen Überzeugung gegen ihn gestimmt haben.
Ja.
Aber glaubst du, die Republikaner haben durch diese oder diese 8 Personen haben durch diese Aktion jetzt irgendwas gewonnen? Bringt ihnen das Prestige, bringt ihnen das Sympathie der Wähler? Finden das republikanische Anhänger gut oder denken die sich nicht eher was für eine Chaostruppe und am Ende haben sie sich damit ins eigene Knie geschossen?
Beides ist richtig. Es wird den 8, da wo sie antreten, eigentlich nur Zustimmung bringen. Aber für viele republikanische Abgeordnete ist das ein riesiges Problem, dass sie als Chaostruppe täglich da vorgeführt werden. Denn bei den letzten Wahlen haben 18 Republikaner Bezirke erobert, die vorher von demokratischen Abgeordneten gehalten wurden. Und in diesen Bezirken mit vielen Wechselwählern schaut man viel kritischer als bei einer loyalen, auch Trump-geneigten Basis auf das, was da passiert in der republikanischen Fraktion. Und nächstes Jahr im November sind die Wahlen und es gibt viele Wähler, Konservative, vielleicht nicht unbedingt konservative republikanische Wähler, aber Wähler, die Republikaner wählen, die klassisch republikanisch gestimmt sind und vor allem eben die nicht unwichtigen Wechselwähler in vielen Bundesstaaten, die sagen werden, mit denen nicht nochmal.
Wie siehst du denn die Stimmung oder das Meinungsbild innerhalb der Republikaner, also innerhalb der republikanischen Fraktion? Sind alle anderen total abgenervt von diesen paar Radikalen am rechten Rand? Oder sprechen die eigentlich doch auch, zumindest inhaltlich, für eine Mehrheit der Republikaner?
Das ist gemischt. Denn man sieht bei manchen Abstimmungen, dass die Radikalen nicht allein sind. Zum Beispiel in der Frage, ob die USA weiterhin mit Milliarden die Ukraine unterstützen sollen. Da hat zuletzt die Hälfte der republikanischen Fraktionen dagegen gestimmt. Also in diesem Punkt sind die Radikalen nicht allein. Es gibt viele republikanische Abgeordnete, die deutlich weniger Geld ausgeben wollen für die US-Regierung als bisher, die der Meinung sind, dass man nicht mehr Schulden machen kann wie in der Pandemie. Aber es gibt auch Republikaner in der Mitte, denen das alles viel zu weit geht, die sagt, wir brauchen diese Sozialprogramme, wir brauchen im Augenblick weiterhin Ausnahmen für Infrastruktur und andere Dinge und wir wollen nicht auf diesen radikal-fiskalischen Pfad.
Nun haben ja nicht nur diese 8 Hardliner-Republikaner, sondern auch alle Demokraten gegen McCarthy gestimmt. Ich habe mich gefragt, spricht das dafür, dass er vielleicht auch wirklich einfach nicht so ein guter Speaker war?
McCarthy hatte sich einfach mit allen verdorben. Und das war zum Teil natürlich geschuldet, dass es so unmöglich ist, eine republikanische Fraktion zusammenzuhalten, die so völlig auseinandergeht und so zu allem bereite Radikale und Ultrarechte hat. Aber es hat natürlich auch mit McCarthy zu tun gehabt, der sich von Anfang an auf den Kurs eingelassen hat, ich versuche den Ultrarechten und den Fiskalradikalen alles zu geben, was sie wollen. In der Hoffnung, dass dann irgendwann Ruhe ist. McCarthy hat das Glück gehabt, sozusagen für die Zeit, die er da war, dass wenigstens der moderate Teil der Republikaner auf Zähneknirschen stillgehalten hat und nicht revoltiert hat gegen den Kurs, der die Fraktion immer weiter nach rechts gerückt hat. Aber tatsächlich hat es mit McCarthy überhaupt nichts genutzt, diese ganzen Zugeständnisse. Er hat sich, wenn man etwas gemein ist, sein Grab ja auch ein bisschen selber gegraben. Denn ganz am Anfang war eines dieser in den 15 Wahlgängen erpressten Zugeständnisse der Rechten, dass ein einziger Abgeordneter ausreicht, um einen Absetzungsantrag zu stehen. Vorher mussten es viel mehr sein. Und genau das ist ja jetzt auch passiert.
Trotzdem nochmal die Frage, warum haben die Demokraten nicht für ihn gestimmt? Vielleicht auch aus der Überlegung, das wird ja wahrscheinlich jetzt nicht besser, was da als nächstes kommt, oder?
Das war genau die Abwägung. Und ich habe mich auch gefragt, wollen die nicht lieber, wie man hier sagt, the devil that I know, das Übel, das sie kennen, wählen? Weil, wie du schon sagst, überhaupt nicht sicher, dass danach jemand kommt, der eine stärker überparteiliche oder Politik der Mitte verfolgt. Aber es war einfach für die das Fass voll. Es war einfach zu viel passiert mit McCarthy, dass er Absprachen nicht eingehalten hatte, dass er einfach freihändig ein Impeachment-Verfahren gegen Präsident Biden eingeleitet hat, ohne vorher eine Abstimmung zu machen im Repräsentantenhaus und auch ohne, dass es Beweise gibt. Und was wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist wohl sein Interview gewesen am Sonntag, wo McCarthy behauptete, die Demokraten hätten den Stillstand der Regierung angesteuert. Genau das Gegenteil war der Fall. Sie hatten komplett dafür gestimmt, eine Übergangsfinanzierung auf die Beine zu bringen, damit eben die Regierung weiterlaufen kann, damit Leute bezahlt werden. Es waren die Republikaner, die nur zu 60% dafür gestimmt haben. Jedenfalls, anscheinend ging es nicht mehr für die und erstaunlicherweise ging es auch nicht für die relativ große Anzahl von Demokraten in der Mitte, die regelmäßig zusammenarbeiten mit republikanischen Abgeordneten in der Mitte, gemeinsam versuchen, überparteiliche Vorhaben anzuschieben. Selbst die haben mit Abwahl gestimmt.
Wie geht es denn jetzt weiter? Gibt es die Chance, dass gerade die, die du gerade angesprochen hast, die auch ab und zu mal parteiübergreifend zusammenarbeiten, dass man sich da auf irgendeinen neuen Kandidaten möglicherweise auch einigen kann? Weil das Repräsentantenhaus ist ja ohne gewählten Speaker komplett handlungsunfähig, wenn ich das richtig verstanden habe.
Es ist komplett handlungsunfähig. Das Einzige, was sein kann, dieser Fall ist ja noch nie eingetreten, dass es keinen Speaker gibt. Jetzt gibt es einen sogenannten Speaker pro tempore, der das Amt erstmal formal ausfüllt. Manche argumentieren jetzt, weil wir diesen Fall ja noch nie hatten und weil das gar nicht genau gesagt ist, was der eigentlich darf und nicht darf, könnte derjenige, das ist ein McCarthy-Loyaler, sein Amt ja auch einfach weiterfassen, als er wollte. Denn was dahinter steht, ist natürlich die Sorge, dass man nicht, wie jetzt angekündigt von den Republikanern, nächsten Dienstag einen neuen Kandidaten wählt, der dann schnell der nächste Vorsitzende des Repräsentantenhauses wird, sondern dass dieselben Kräfte am rechten Rand, die Fiskalradikalen, wieder dafür sorgen, dass es extrem schwierig wird, jemanden zu finden und sich dieser ganze Prozess ewig hinzieht und im Mitte November geht der Regierung wieder das Geld aus. Bis dahin muss ein Haushalt stehen und genau darüber haben sich ja die republikanischen Abgeordneten wochenlang ohne Ergebnis gestritten. Das hat ja jetzt mit zu dem Ende geführt.
Genau, das wollte ich dich gerade fragen, was das jetzt eigentlich mit Blick auf den Haushalt bedeutet, aber das ist alles noch unklar.
Ja, jetzt muss zuerst wirklich erstmal ein Speaker her und die Aussicht, dass es eine überparteiliche Lösung gibt, so würden sich das die Demokraten erträumen, dass einige Republikaner mitgehen und den demokratischen Minderheitsführer Hakeem Jeffries wählen, das ist in dem angespannten politischen Klima und in der Abneigung vieler republikanischer Wähler gegen alles, was demokratisch ist, überhaupt nicht vorstellbar. Und wenn man noch bedenkt, dass die Abwahl Kevin McCarthys auch deswegen kam, du hast es ja eingangs gesagt, weil er mit den Demokraten zusammen diese Übergangsfinanzierung auf die Beine gestellt hat, kann ich mir das derzeit gar nicht vorstellen.
Spielt eigentlich Donald Trump in dieser ganzen Geschichte irgendeine Rolle oder hat er da ausnahmsweise mal keine Aktien drin?
Donald Trump hat überall Aktien in der Republikanischen Partei und Matt Gaetz zum Beispiel ist ein enger Vertrauter von Donald Trump. Donald Trump hat für seine Verhältnisse sich fast zurückgehalten. Er hat eingangs irgendwann gesagt, das sei doch bedauerlich, dass die Republikaner immer durch Streitereien innerhalb der Fraktion auffielen und nicht mit voller Kraft gegen den politischen Gegner vorgingen. Aber dann hat er während des ganzen gestrigen Tages, als es um die Abwahl ging, war Donald Trump auffallend still. Er hat McCarthy nicht unterstützt, obwohl McCarthy nach anfänglichem Protest, nach dem Umsturzversuch am Kapitol, immer alles versucht hat, Trump recht zu machen. Insofern spielt Trump da natürlich eine Rolle.
Eine Frage wollte ich dir gerne noch stellen, was das jetzt für die Ukraine bedeutet. Weil die Hilfen für die Ukraine, das war ja auch innerhalb dieser Haushaltsgespräche schon ein großes Streitthema, was dann erstmal ausgeklammert wurde. Wie glaubst du, geht's in dieser Frage weiter?
Das ist eine der schwierigen Fragen. Denn wenn das Repräsentantenhaus erstmal beschlussunfähig ist, dann wird es auch keinen Beschluss über neue Hilfen, die Präsident Biden ja vom US-Kongress haben möchte, für die Ukraine geben. Das Haus ist einfach beschlussunfähig. Und das heißt, dass das sich noch länger wird hinziehen können. Und ich nehme an, dass Präsident Biden, wie schon in den letzten Tagen, häufiger mit Partnern in der ganzen Welt telefonieren muss und auch mit der Ukraine, um zu sagen, dass er alles tun wird, dass sobald hier die Dinge wieder rundlaufen im Repräsentantenhaus, er sich bemühen wird, die Hilfe auf den Weg zu bringen.
Und du glaubst auch nicht, so habe ich dich jetzt verstanden, dass die gemäßigten, die pragmatischen Republikaner irgendwann mal aufstehen und sagen, wir haben jetzt keine Lust mehr, wir machen das, was wir für sinnvoll halten, auch Hilfen für die Ukraine.
Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann eine abgespeckte Lösung gibt für die Ukraine, aber eben nicht so schnell. Die Frage ist, wann wird das sein? Und die moderaten Republikaner sind bis jetzt so leidensfähig gewesen, möglicherweise auch, weil sie Angst haben, wenn sie sich zu sehr als in der Mitte stehend zu erkennen geben, dass sie dann die Unterstützung von Teilen ihrer Wähler verlieren. Ich sehe nicht, dass die den Aufstand proben.
Sollten Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer? Klingt wie eine Frage aus dem letzten Jahrhundert. Ist es aber nicht. In der katholischen Kirche ist das so ganz, ganz heikles Thema, genau wie Homosexualität oder auch andere Fragen rund um Sexualität und Gleichberechtigung.
Ich beobachte eine gewisse Ängstlichkeit, auch bei denen, die in Führungspositionen sind, darin jetzt die heißen Themen tatsächlich anzufassen.
Das sagt Thomas Söding vom Zentralkomitee Deutscher Katholiken über die heute gestartete Weltsynode. Das ist ein großes Herzensprojekt von Papst Franziskus, dass sich alle mal darüber unterhalten, wie so das Miteinander in der katholischen Kirche aussehen soll. Aber wie gesagt, oder wie wir gehört haben, die wirklich strittigen, konkreten Inhalte, die wollte man da eigentlich am liebsten ein bisschen beiseite lassen. Eingeladen sind neben Bischöfen und anderen Amtsträgern auch Laien und die dürfen erstmals auch mitstimmen, auch einige Frauen. Wobei bei so einer Abstimmung das am Ende nicht unbedingt bedeutet, dass das dann auch passiert, was man abgestimmt hat. Aber ich muss gar nicht so lange viel vorwegnehmen, weil unsere Religionsexpertin Christiane Florin, die kann das alles viel besser erklären und einschätzen und ist jetzt hier in der Leitung. Hallo Christiane.
Hi.
Weltsynode, was muss ich mir darunter vorstellen? Ist das ein großes Projekt globaler Basisdemokratie in der katholischen Kirche?
Nein, das ist es nicht. Die katholische Kirche ist keine Basisdemokratie, keine repräsentative Demokratie. Sie ist gar keine Demokratie, sondern sie ist, wenn man das als Staatsform ausdrücken will, eine absolute Monarchie mit einem Papst an der Spitze, der seit 1870 durch das Unfehlbarkeitsdogma alles alleine entscheiden kann. Und eine Synode, das ist ein, na, wie Franziskus immer sagt, ein geistlicher Prozess. Also Bischöfe, früher waren es nur Bischöfe, jetzt sind auch Laieninnen und Laien dabei, sitzen zusammen, hören einander zu, reden, stimmen auch ab. Aber was da abgestimmt wird, ist für den Papst nicht bindend. Mhm. Es ist nur eine Orientierung, nur eine Beratung.
Ich habe gelesen, diese Weltsynode ist für ihn, also für den Papst, eins der wichtigsten Reformprojekte, eins seiner Herzensprojekte. Auch wenn du jetzt sagst, das ist keine wirkliche Demokratie, eher das Gegenteil. Glaubst du ihm, ist das wirklich wichtig? Mehr Mitbestimmung, weniger Top-Down, sondern ja, hören, was den Leuten wichtig ist? Oder hat er auch einfach Angst, dass die katholische Kirche auf dem absteigenden Ast ist und denkt sich, da muss ich jetzt mal eine große Werbekampagne machen?
Die katholische Kirche ist ja nicht auf dem absteigenden Ast. Weltweit betrachtet ist sie das nicht. Man kann sich natürlich wundern. Missbrauch ist ein weltweites Phänomen, sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch ein weltweites Phänomen, aber es gibt keineswegs eine weltweite Krise der römisch-katholischen Kirche. Es gibt natürlich Krisen, deutliche Krisenphänomene hier in Europa, ganz klar. In Deutschland kann man die Kirchenaustrittszahlen messen, da sieht man es dann auch in Zahlen, aber weltweit gibt es so keine Krise. Es ist außerdem ja nicht die erste Synode. Franziskus ist seit 10 Jahren Papst und hat schon recht früh angefangen mit diesen Zusammenkünften. Die erste war zum Thema Familie, hat ja eine große Familiensynode einberufen und hat vor dieser Familiensynode die Gläubigen befragt, was wisst ihr eigentlich überhaupt, was die römisch-katholische Kirche zur Familie sagt und hilft euch das weltweit? Und da kam raus, viele wissen gar nicht, was die römisch-katholische Kirche zum Thema Familie und auch Sexualität sagt. Und wenn sie es wissen, dann ignorieren sie das. So. Allerdings hat bisher keine der Synoden dazu geführt, dass sich substanziell zum Beispiel in der Lehre etwas verändert hätte.
Aber das heißt, du glaubst auch nicht so sehr, dass ihm das wichtig ist, was die Leute sagen? Oder ist ihm das schon wichtig, er macht es dann nur nicht?
Ich glaube, es ist ihm schon wichtig zu hören, was die Katholikinnen und Katholiken sagen. Aber am Ende ist natürlich er mit der Weihe und dann eben auch noch diesem Hohen Amt derjenige, der es entscheidet. Ich glaube aber, worauf es ihm vor allem ankommt, ist der Stil. Es kann ihm ja nicht entgangen sein, ist ihm auch nicht entgangen, mit welcher Schärfe Debatten in der römisch-katholischen Kirche geführt werden. Das ist ja von politischen Debatten oder Kulturkampfdebatten, wie manche sagen, gar nicht zu unterscheiden. Es geht ja exakt um solche Themen, die auch politisch heiß erregt und unfair diskutiert werden. Also nehmen wir die ganze Frage nach Gender, Geschlechtergerechtigkeit zum Beispiel. In der römisch-katholischen Kirche wird das ja so diskutiert, dass die eine Seite der anderen abspricht, wirklich katholisch zu sein. Ja, sagen ja, wenn du Gender-Theorien liest und wenn du das sogar noch richtig findest, dann bist du nicht katholisch. Und ich glaube, gegen diese Art der Auseinandersetzung will er etwas unternehmen, indem er eben zeigt, man kann sich zusammensetzen, man kann diskutieren. Seine Kritiker, Kritikerinnen sagen, er müsste aber dann noch am Ende mal was entscheiden.
Okay, aber ich verstehe dich jetzt richtig, das ist mehr so, ich überspitze das jetzt mal in weltlicher Sprache, so ein Teambuilding-Event, damit die Stimmung im Team besser wird. Aber wirklich was entschieden wird da am Ende nicht.
Doch, es wird was entschieden, aber vom Papst. Es gibt ein gutes Beispiel aus der Synode davor. Er hat ja vor einigen Jahren eine sogenannte Amazonas-Synode einberufen. Und da war es so, dass tatsächlich die Mehrheit der Bischöfe auf dieser Amazonas-Synode beschlossen hat, dafür votiert hat, dass verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden dürfen. Das sind die sogenannten Viri Probati, also Männer, die schon verheiratet sind, dürfen Priester werden. Und der Papst hat dann in dem Schreiben nach der Synode sich über diese Empfehlung, über dieses Abstimmungsvotum hinweggesetzt und hat nicht erlaubt, dass verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden. Also im Grunde ist es eine Zusammenkunft mit einem beratenden, empfehlenden Charakter, ja, damit auch der Papst merkt, wie es so läuft weltweit. Aber er ist keinesfalls daran gebunden.
Aber wenn der Papst eine offene Kirche für alle will, das sagt er ja, und wenn er auch schon mal, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen positive Signale zum Beispiel in die Richtung von Homosexuellen gesendet hat und er am Ende der ist, der alles entscheiden kann, warum sagt er denn nicht einfach, wir machen das jetzt so, Schluss aus, Segnung von Homosexuellen, mehr Rechte für Frauen? Oder glaubst du wirklich, er will das gar nicht?
Was er wirklich will, weiß ich nicht. Das habe ich auch in 10 Jahren seiner Papstzeit nicht herausfinden können, obwohl ich viel von ihm und über ihn lese. Diese Frage mit Sexualität, sexueller Orientierung, Geschlechtlichkeit hat ja erheblichen Sprengstoff, weil die römisch-katholische Kirche in ihrer Lehre mit nichts emsiger beschäftigt ist als mit der Regelung der Sexualität. Dass es nur 2 Geschlechter gibt, dass Sexualität nur in der Ehe erlaubt ist und auch nur zwischen Mann und Frau, das ist Kernbestand der römisch-katholischen Lehre. Und ich sehe bei Franziskus keine Signale, diese Lehre zu verändern. Was er vielleicht verändert, ist, dass er, davon zeugt auch das Wort Barmherzigkeit, dass er so einen pastoralen Umgang damit möchte, dass Seelsorger im Einzelfall entscheiden können. Nur, das ändert ja nichts daran, dass die Diskriminierung weiter gilt. Ja, homosexuelle Paare segnen, wenn der Priester das für richtig hält. Ich möchte es nicht abwerten, weil das ja für die Menschen, die den Segen bekommen, dann auch wichtig ist. Aber jetzt global betrachtet, ändert das ja nichts an dieser, wie ich sagen würde, diskriminierenden, ausgrenzenden, herabsetzenden Lehre. Ich habe jetzt hinzugefügt, wie ich es sagen würde, weil diejenigen, die von dieser römisch-katholischen Lehre überzeugt sind, natürlich nicht sagen, das ist eine Diskriminierung, weil Homosexualität eine ungeordnete Sexualität ist. So heißt das ja dann auch in den Papieren der römisch-katholischen Kirche. Also, und dass die Lehre geändert wird, dass man sagt, Mann und Frau sind gleichberechtigt oder alle Geschlechter sind gleichberechtigt und homosexuelle Paare dürfen ja nicht nur den Segen bekommen, sondern sogar eine römisch-katholische Ehe eingehen, das halte ich für ausgeschlossen. Das wird diese Synode nicht, das wird diese Synode nicht bewirken.
Da wurde ja im Vorfeld auch so ein Stimmungsbild aus aller Welt eingesammelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ist denn da so die Stimmung, also auch bei den Laien aus anderen Teilen der Welt? Wir berichten hier viel über die deutsche katholische Kirche, den synodalen Weg, wo sich die Laien ja sehr einsetzen für mehr Rechte für Frauen unter anderem. Hätte das unter den Laien weltweit eine Mehrheit oder ist Deutschland da quasi auch bei dieser Weltsynode so der progressive Weirdo?
Also das könnte so erscheinen, als wäre Deutschland ja nicht nur besonders progressiv, sondern es gibt ja auch explizite Kritik des Papstes am synodalen Weg, den es in Deutschland gab zu diesen Reformthemen. Es könnte so erscheinen, als sei Deutschland da irgendwie besonders einzigartig in der Wahl seiner Themen oder in der Identifizierung der Probleme ja auch. Das ist aber nicht so. Es gibt ja ein Vorbereitungspapier auf die Synode und darin sieht man deutlich, dass das Thema Gleichberechtigung der Frauen ein weltweites Thema ist. Das kann man sich ja auch denken, dass Frauen auch anderswo auf der Welt nicht unterdrückt werden wollen und dass sie das auch nicht werden wollen mit dem Segen der Kirche. Die Frage auch, was Laien dürfen, ist auch eine weltweite Frage. Das ist alles nicht ein rein deutsches Thema. Das wird meiner Ansicht nach auch so von interessierten Kreisen gestreut, aber das stimmt einfach nicht.
Nun sind ja da Laien mit dabei und dürfen erstmals auch mit abstimmen, auch Frauen bei dieser Weltsynode. Glaubst du, dass das dafür sorgen kann, dass bei diesen Themen dann doch vielleicht noch mal ein anderer Wind reinkommt, auch wenn das nicht verbindlich ist, was die abstimmen?
Ja, das ist natürlich immer sehr schwer zu sagen. Zum einen ist es natürlich eine Neuerung, dass Laien und Laiinnen stimmberechtigt sind. Aber man darf ja auch nicht im Irrtum aufsitzen, dass alle Frauen für die vollständige Gleichberechtigung von Frauen stimmen werden. Es ist nicht so, dass alle Frauen der Ansicht sind, dass Weiheämter für Frauen möglich sein sollen. So ist das ja nicht. Aber natürlich glaube ich doch, dass es einfach etwas verändert. Ja, weil ich war bei der Familiensynode in Rom dabei vor einigen Jahren. Damals waren ja auch Journalisten noch zugelassen in der Aula. Das sind sie ja jetzt nicht. Und allein schon dieses Bild, dass da lauter Bischöfe sitzen, lauter Männer mit Soutane und Bauchbinde. Ja, das ist natürlich schon sehr speziell. Das lockert sich jetzt etwas auf und das wird nicht nur stilistisch eine Änderung sein, sondern das wird sicherlich auch eine Änderung in dem Inhalt der Redebeiträge sein. Aber man darf eben nicht denken, dass alle Frauen daran interessiert sind, anderen Frauen etwas zu ermöglichen, sondern es ist dann schon ein Spezifikum in dieser katholischen Debatte, dass viele Frauen sagen, ja wieso, ich will ja gar nicht Priesterin werden. Was soll ich mich denn da dafür einsetzen, dass andere Frauen es werden dürfen?
Du hast gesagt, das Thema Frauenrechte ist trotzdem schon eins, was weltweit die Menschen betrifft und auch interessiert. Und auch das Thema sexueller Missbrauch ist ja eins, was wir weltweit in der katholischen Kirche diskutieren. Glaubst du, das wird eine große Rolle spielen?
Also Missbrauchsbetroffene sind ja jetzt nach Rom gereist, demonstrieren dort. Aber die Tatsache, dass sie das müssen, dass sie das nötig haben, zeigt, dass beim Thema sexualisierte Gewalt viel zu wenig Sensibilität bei der Synode da ist. So ist die auch nicht angekündigt worden. Das ist keine Synode, die dazu da ist, über sexualisierte Gewalt zu sprechen, auch übrigens über die Rolle der Bischöfe, die dort zusammenkommen, die ja nun nachgewiesenermaßen Missbrauch vertuscht haben, über systemische Ursachen. All das ist nicht das Thema dieser Synode. Das kann man ganz klar sagen. Und deshalb ist das eigentlich eher ein trauriges Zeichen, dass es nach wie vor nicht selbstverständlich ist, darüber zu sprechen. Ich weiß, der Papst hatte vor einigen Jahren ja dazu eine Art Gipfel einberufen in Rom zum Thema Missbrauch. Der hat dabei ja auch nichts verändert. Danach ist ja munter weiter vertuscht worden. Also das glaube ich jetzt nicht. Was die Frauen anbetrifft, da ist natürlich Franziskus ein Spezialist im Schönreden oder im Verschleiern. Franziskus hat ein ganz traditionelles Geschlechterbild, wiederholt das auch immer wieder, lobt die Frauen in den Himmel und sagt, wie toll, dass es die Frauen gibt, die vertreiben den Männern die Einsamkeit. So auf dem Niveau bewegt sich das. Aber dass es da einen wirklichen Sinn gäbe oder gar einen Willen, Gleichberechtigung einzuführen, einfach nur zu sagen, Frauen und Männer oder alle Geschlechter sind gleichberechtigt, das kann ich bei ihm nicht erkennen. Ja, dieses weltliche Verständnis von Gleichberechtigung, das gibt's in der römisch-katholischen Kirche nicht.
Christiane, vielen Dank dir. Du bist auf jeden Fall keine Spezialistin im Schönreden, aber das brauchen wir ja auch nicht im Podcast. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Wir machen uns ja hier morgens immer gemeinsam Gedanken, welche Themen wir für den Podcast interessant finden. Dann verabreden wir uns mit den Gesprächspartnern. Und manchmal wie heute, wenn die Hälfte eigentlich schon fertig ist, so am frühen Nachmittag, flackert der Bildschirm rot auf mit dicker Überschrift Eilmeldung. Und dann kriegt man immer einen kleinen Schock und denkt sich, Mist, wir müssen alles wieder umschmeißen, alles nochmal auf Anfang. Heute war diese Eilmeldung, EU-Staaten einigen sich auf Krisenmechanismus als ein wichtiger Baustein der geplanten EU Asylreform. Bei diesem Krisenmechanismus geht es darum, wie ein Land, das unter besonderem Migrationsdruck steht, die Standards für die Aufnahme von Geflüchteten zeitweise senken darf. Zum Beispiel könnte dann der Zeitraum verlängert werden, in dem Menschen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden können. Deutschland fand das erstmal nicht gut, hat dann aber doch zugestimmt und jetzt offenbar auch Italien, die da noch Bedenken hatten. Aber auch das EU-Parlament muss das Ganze noch abnicken und da wird es wohl auch noch mal viel Kritik und Diskussionen geben. Zum Beispiel von dem grünen Abgeordneten Erik Marquardt. Der hält das für einen Fehler, dass viele denken.
Man müsse Geflüchtete einfach noch ein bisschen schlechter behandeln als heute, immer jeden Tag noch ein bisschen schlechter behandeln als gestern und dann würden sie schon irgendwann aufhören zu kommen. Man könnte jetzt auch Abkommen machen, die die Lage vor Ort verbessern und legale statt irregulärer Migration fördern.
Wir haben jetzt nach dieser Eilmeldung den Podcast, wie man gehört hat, nicht völlig umgeschmissen, weil dieses Thema wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen. Wir haben letzte Woche hier auch dreimal ausführlich über Flucht und Migration gesprochen. Und wer noch mal genau wissen will, was es mit diesem Krisenmechanismus im Zuge der EU-Asylreform auf sich hat, dem sei auch noch mal der Politik-Podcast aus unserem Hauptstadtstudio empfohlen vom Wochenende. Da geht es genau darum und auch um die ganzen anderen Vorschläge zur Flüchtlings- und Migrationspolitik, was die bringen und ob das noch irgendwas mit Menschenrechten zu tun hat. Von uns war es das für heute. Leonard Amen war mit im Team. Ich bin Josephine Schulz. Wir sagen danke fürs Hören, danke fürs Feedback geben an der tag@deutschlandfunk.de und tschüss.